Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, noch nie so lauten Applaus gehört, schrieb unsere Popkritikerin am Abend. Ja, wir hören's. Aus dem Taylor Swift Konzert, die hat nämlich heute in Gelsenkirchen das erste Deutschlandkonzert gegeben. Für die vielen Fans gibt es natürlich viel zu wenige Konzerte, aber die sind immerhin lang, knapp 3,5 Stunden, weshalb wir darüber erst in der zweiten Hälfte der Fazitsendung sprechen. Außerdem schauen wir nach Nürnberg. Das Reichsparteitagsgelände gehört auch fast 80 Jahre nach Kriegsende zu den immer noch schwierigen Architekturen aus der Nazizeit. Jetzt soll die Kongresshalle als Ausweichspielstätte fürs Staatstheater bzw. die Oper dienen. Der Stadtrat hat heute über einen Entwurf abgestimmt. Die Bregenzer Festspiele haben mit dem Freischütz eröffnet und ein bisschen Kunstkrimi haben wir auch heute bei Fazit. Es ist nämlich wieder eine Fälschung des Betrügers Wolfgang Beltracchi in einem öffentlichen Museum aufgetaucht. 6 Jahre lang hat Wolfgang Beltracchi, der wohl berühmteste Kunstfälscher der Gegenwart, im Gefängnis gesessen, weil er zusammen mit seinen Komplizen gefälschte Gemälde in den Kunstmarkt schleuste. Wie viele, das weiß keiner. Er selbst behauptete ja stets, dass es noch Fälschungen in Museen aus seiner Hand gäbe. Und tatsächlich ist jetzt auch ein Gemälde wieder aufgetaucht. Das Mädchen mit Schwan stammt im Original vom Expressionisten Heinrich Kampendonk und wurde jetzt offenbar in Japan als Fälschung identifiziert. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat ja von Anfang an zum Beltracchi-Skandal recherchiert. Stefan, wie kam es denn nun zu diesem Fund?
Das muss irgendwie damit zusammenhängen, dass dieses Bild an ein anderes Museum ausgeliehen werden sollte. Und da gab es wohl Zweifel bzw. Erinnerungen. Kampendonk, da war doch mal was. Und dann hat man ein bisschen recherchiert und festgestellt, ja, das ist tatsächlich eines dieser Bilder, die damals auf einer Liste standen, die die Ehefrau von Herrn Beltracchi, Helene Beltracchi, seine Komplizin und Mitverurteilte, aufstellen musste, als die beiden aufgeflogen waren. Und da stand eben auch ein Mädchen mit Schwan mit diesen Maßen 69 mal 99 Zentimeter drauf.
Aber da muss ich jetzt noch mal fragen, wie kommt es zu einer Erinnerung?
Naja, es gibt Leute, die aufgepasst haben. Und ehrlich gesagt, das ist ja so eine der großen negativen Konsequenzen dieses oft belächelten Kunstfalls. Es gibt ein paar Künstlerinnen und Künstler, denen man seitdem nur noch mit großer Vorsicht begegnet, auch am Kunstmarkt. Max Ernst gehört dazu, weil er von Beltracchi viel gefälscht worden ist, und eben auch Heinrich Kampendonk. Und offensichtlich hat da jemand, zumindest in diesem anderen Museum, eine gute Erinnerung gehabt. Im Museum of Art in Kochi, dem das Bild gehört, seit 1996 schon, da gab es so eine Person offenbar nicht.
Okay. Mädchen mit Schwan von Heinrich Kampendonk. Was ist das für ein Bild?
Das ist ein sehr farbenfrohes Bild, wie man das von Kampendonk kennt. Der ist ja ein Expressionist und die haben sich ja viel über Farbe ausgedrückt, ihre Gefühle in Farben umgesetzt. Ein Mädchen, das tatsächlich vor einem Schwan kniet, mit einem eher prismatischen, dschungelartigen Hintergrund, ein Querformat. Eigentlich ein sehr schönes Bild und es sieht auch sehr nach Kampendonk aus.
Mhm. So, und dann kam das irgendwie in dieses Museum nach Japan, also ein weiter Weg auf diesem Erdenrund. Ja. Ist das typisch für so eine Beltracchi-Fälschung, dass das so verschlungene Pfade einnimmt?
Das hängt mit der Struktur des Kunstmarktes zusammen. Dieses Bild speziell hat 1995 Helene Beltracchi im Düsseldorfer Christie's Büro, das geht aus Dokumenten hervor, die uns vorliegen, eingeliefert. Dann ist es dort im Oktober 95 versteigert worden. Zunächst mal an eine Bank mit Sitz in Genf. Ein Jahr später taucht es dann bei einem Kunsthändler in Nagoya auf und da verkauft es dann tatsächlich an dieses Museum. Da lässt sich der Weg unter anderem durch Unterlagen von Scotland Yard, die wir erhalten haben, gut nachvollziehen. Bei anderen Werken ist es aber eben so, dass die in Auktionshäusern oder in Galerien gelandet sind. Und da gilt immer noch ein vom Handel behauptetes Geschäftsgeheimnis. Wir dürfen niemandem sagen, wo ein Bild hingegangen ist. Das würde unsere Geschäfte schädigen und so weiter und so fort. Und dann verschwinden Bilder eben auf Nimmerwiedersehen.
Wenn es so ist, dass bestimmte Maler sozusagen seit diesem Beltracchi-Skandal unter Verdacht stehen, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte, warum überprüft man dann nicht eigentlich weltweit alle Bilder, die in diesen Museen hängen? Also das ist ja überschaubar.
Das wundert mich auch total und mich wundert ehrlich gesagt auch der Prozess gegen Wolfgang Beltracchi hier in Köln 2011. Der ist ja wirklich um die Welt gegangen, weil weltberühmte Künstler involviert waren, weil es um große Auktionshäuser wie Sotheby's und Christie's ging. Und das hat man mit Sicherheit auch in Japan mitbekommen. Dieses Museum, würde ich mal sagen, muss gewusst haben, dass es da zumindest ein verdächtiges Bild hat. Warum man dann nicht überprüft hat, auf der Rückseite ist auch dieser gefälschte Aufkleber des Kunsthändlers Alfred Flechtheim, über den letztlich alles aufgeflogen ist, warum man da nicht sofort sich gemeldet hat, auch in Köln, und gesagt hat, wir haben ein weiteres Bild, das trägt bei zur Anklage, das ist vollkommen unklar. Möglicherweise hat man sich einfach geschämt.
Das heißt, das Verhalten dieses Museums in Japan ist eher Ausnahme, ja? Also normalerweise haben Museen weltweit dann schon ihren Bestand überprüfen lassen.
Also ich habe, nachdem Wolfgang Beltracchi in Interviews gesagt hat, es gibt ja noch Bilder von mir in Museen, die kennt kein Mensch, auch öffentlich in Gesprächen gesagt, das glaube ich ihm nicht. Der will sich interessant machen, der will weiterhin in Talkshows eingeladen werden, der will Bücher verkaufen. Das kann nicht sein. Jedes Museum ist doch sofort in die Ausstellungsräume und ins Depot gegangen und hat nachgeguckt. Ich muss heute Abbitte leisten. Ich habe mich geirrt. Es stimmt nicht. Die Museen sind nicht so gut, wie ich es gedacht hatte. Jedenfalls in Japan oder was Japan angeht, hat der Betrüger nicht gelogen. Da war tatsächlich noch ein Bild von ihm öffentlich im Museum.
Was bedeutet das denn jetzt für, sag ich mal, andere Museen? Also wird man ab heute in den Depots dann doch noch mal genauer hinschauen oder wird man möglicherweise genauer wegschauen?
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ein paar Kuratorinnen und Museumsdirektoren jetzt nochmal ins Depot gehen und ein zweites Mal nachgucken. Aber da reden wir ein anderes Mal drüber. Ich glaube, bei mindestens einem deutschen Museum könnte das auch sehr sinnvoll sein.
Aha, da wollen wir natürlich jetzt mehr wissen. Ist das ein Teasing?
Ist leider noch nicht belegt, aber es gibt zumindest einen konkreten Verdacht. Und sollte der sich erhärten, dann ist Fazit die erste Sendung, die es erfährt.
Stefan Koldehoff, von ihm hören wir dann noch mehr, wenn der nächste Beltracchi auffliegt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern.
Man kann das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg wohl als wirkungsvolle Propaganda- und Kulissenarchitektur der NS-Zeit bezeichnen, auch wenn es nie fertiggestellt wurde. Leni Riefenstahl inszenierte dort ihre Propagandafilme, darunter Triumph des Willens. Heute finden auf dem Gelände Volksfeste und Großveranstaltungen statt. In der Kongresshalle sind die Stände des Christkindlmarktes eingelagert. Und es gibt ein Dokumentationszentrum, in dem die dunkle Geschichte aufgearbeitet wird. Aber der Umgang mit dem Gelände und seinen kolossalen Bauten ist und bleibt aufgrund seiner Vergangenheit schwierig. Künftig soll die Kongresshalle als Ausweichspielstätte für die Oper dienen. Dafür muss sie umgebaut werden. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat die heutige Abstimmung im Stadtrat mitverfolgt. Tobias, wie geht denn der Entwurf für den Umbau mit dem historischen Bestand aus dem Nationalsozialismus um?
Ja, das ist ganz interessant. Diese Kongresshalle an sich ist ja eher so eine Art monumentales, halbrundes Kolosseum aus Granitbögen. In diese Räume wird der gesamte Backstage- und Verwaltungsbereich einziehen und für Zuschauerraum und Bühnenhaus gibt es dann einen Interimsbau. Das ist grob gesagt ein Kubus, also ein würfelförmiger Kasten, der nicht ganz symmetrisch in dieses Halbrund der Kongresshalle reingesetzt wird. Die Kulturbürgermeisterin Nürnbergs, Julia Lehner, hat ihn mir heute Abend am Telefon so beschrieben.
Er ist zum einen nicht dominanter als das vorhandene Gebäude. Er steht nicht in Konkurrenz. So wollten wir das auch zu dem Dokumentationszentrum. Es wird ein Gebäude sein, das vollkommen begrünt sein wird.
Das Grün soll so ein bisschen für den Wald stehen, der vor dem Bau dieser Halle an diesem Ort stand. Was das jetzt metaphorisch, symbolisch ausdrücken soll, das kann man wahrscheinlich ein bisschen diskutieren. Also Gras über die Sache soll es auf jeden Fall nicht bedeuten, sondern eher ein klares Sich-Absetzen von dieser steinernen Kongresshalle, durch die man, auch das war den Planern wichtig, unbedingt immer durch muss, bevor man in die Oper geht. Also der Geschichte entgeht hier niemand.
Das heißt aber, wenn ich es richtig verstehe, man geht durch diese Kongresshalle, aber wenn man in der Oper im Zuschauerraum sitzt, erlebt man von der Architektur aus der Nazizeit gar nichts, weil man in diesem Kubus drin sitzt, ja?
Genau, man ist in einem modernen Gebäude.
Was wissen Sie denn über die Architekten?
Den Zuschlag hat das Architektenteam Lederer Ranjas Dottir Oey, ein Stuttgarter Architekturenbüro, bekommen. Bekannt ist es vielen in der Kulturszene durch den Neubau des Münchner Volkstheaters, 2021 eingeweiht. Ein fröhlicher, leicht verspielter Bau, der viel Lob erhalten hat. Nicht nur, weil er völlig im Kosten- und Zeitrahmen geblieben ist, sondern auch, weil die Architekten wirklich jedes Detail mit den Theatergewerken vorher besprochen hatten. Von den 4 Entwürfen in Nürnberg war dieser Entwurf nicht nur der funktionalste, sondern wohl auch der günstigste. 175 Millionen Euro soll dieser Übergangsbau kosten. Mhm.
Im Vorfeld hat die Süddeutsche Zeitung die Vermutung geäußert, dass dieses Opern-Interim wohl ein sehr langes Interim werden würde. Was ist da dran?
Ja, das kann ich bestätigen. Die Stadtpolitik kann erstmal nicht sagen, wann die Oper wieder zurückzieht in diesen historischen Opernbau von 1905 in der Innenstadt. Die Sanierung wird umfangreich, wahnsinnig teuer. Da will man heutzutage einfach keine Prognose wagen, vor allem nicht als Politiker. Und interessant auch, man will nicht mal prognostizieren, ob der Opernbetrieb überhaupt wieder zurückzieht. Der Stadtrat hat sich jetzt für diesen Ausweichsbau entschieden, der mindestens 25 Jahre halten soll. Mhm. Ursprünglich waren 10 Jahre geplant, aber gefördert wird eben nur ein Bau, der auf eine Nutzung von 25 Jahren ausgelegt ist. Wo in 50 Jahren was stattfindet, das ist völlig offen in Nürnberg und soll auch erst Ende der 20er Jahre entschieden werden, hört man aus der Stadtpolitik.
Okay, das sind ja durchaus überraschende Neuigkeiten für Opernfans. Wie geht man in Nürnberg mit der Situation um? Könnte mir vorstellen, dass so ein eingefleischter Opernfan darüber nicht so glücklich ist.
Das wird natürlich interessant sein, wie das dann ankommen wird. In Nürnberg hatte diese Idee aber auch noch andere KritikerInnen, vor allem eine Gruppe von Historikern, die das Reichsparteitagsgelände für die Öffentlichkeit vor 30, 40 Jahren überhaupt erst wiederentdeckt haben. Davor wollte in Nürnberg einfach niemand was von diesem NS-Erbe wissen. Und diese historisch, sag ich mal, engagierten Nürnberger, die haben lange gesagt, so eine Oper würde dem Gebäude die Authentizität und auch diese desolate Wirkung dieser monumentalen Ruine nehmen, das es ja ist. Und da ist auch sicher was dran. Und diese Menschen könnten sich jetzt auch vielleicht ein bisschen überrumpelt fühlen, denn plötzlich soll das Ganze ja eine gewisse Dauerhaftigkeit bekommen, obwohl man ihnen immer versichert hat, ja, ist doch nur ein Provisorium, ist ja nicht für immer.
Ja, was würden Sie sagen, eine Oper im NS-Bestand, ist das ein Risiko oder eine Chance für die Stadt?
Also ich denke am Ende eine echte Chance. Viele Kulturschaffende deutschlandweit und in der Stadt sagen, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, das Erinnern mit Kunst und Kultur mutig zu aktualisieren. Und natürlich wird der Pausensekt in so einem Ensemble immer ein bisschen bitter sein. Und auch die Inszenierungen werden diesen Ort immer mitbedenken müssen. Und das könnte höchst spannend werden. Zumal ja zusätzlich auch die freie Kunstszene Räume in der Kongresshalle bekommen soll. Für die Kultur in Nürnberg ist das deshalb ein wirklicher Coup, vor allem auch, weil diese Kongresshalle ja ein zentraler Bestandteil der Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 war, wo Nürnberg ja bekanntermaßen leer ausgegangen ist. Dazu nochmal Julia Lehner.
Wir haben eigentlich diesen Prozess und damit dieses Versprechen und diese Zusage an die Gesellschaft eingehalten. Und das ist natürlich sehr ermutigend und das ist heute eben an der Stelle noch einmal ein guter Beweis, dass unsere Bewerbung nicht umsonst war, sondern sehr nachhaltig.
Ja, und ich würde auch sagen, es ist ein bisschen auch der Coup der Kulturbürgermeisterin Julia Lehner, die umtriebig und beharrlich für diesen Ort gekämpft hat, auch gegen Skeptiker und zuletzt gegen sparsame Kämmerer.
Interessante Interimsnutzung also für die Kongresshalle auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, für die Oper der Stadt und für Fazit berichtete Tobias Krone. Filme der Woche hier bei Fazit und die Filme, über die wir reden, kann man wohl getrost als Arthouse-Streifen bezeichnen. Verbrannte Erde ist der neue Film von Thomas Aslan, eine Gangstergeschichte über einen Kunstraub. Und der andere Film, der heißt Crossing, gedreht vom georgischstämmigen Regisseur Levan Akin. Und es geht um die Trans-Community in Georgien und der Türkei. Jörg Taschmann, das hört sich nach einem ja exklusiven Innenblick an, wahrscheinlich auch mit einem politischen Anspruch, wenn man so an diese beiden Länder denkt. Was für eine Geschichte wird denn da erzählt?
Also der Film beginnt in Batumi, das ist ja eine eigentlich sehr boomende Stadt in Georgien. Ich war da selber mal zu einem Filmfestival und die besteht zur Hälfte aus so Wolkenkratzern und Casinos. Da kommen ganz viele türkische und israelische Touristen, um da Casino zu spielen. Und dann ist dann auch noch so ein bisschen was von der sehr pittoresken Altstadt übrig geblieben. Aber der Regisseur Livan Akin zeigt uns das nicht. Er zeigt uns den heruntergekommensten Ort, den er in dieser Stadt gefunden hat. Fast so eine Art Slum. Und da sucht eben die Hauptfigur Lia, eine pensionierte Lehrerin, die sucht nach ihrer Nichte. Und diese Nichte, Tekla heißt sie, die ist trans. Und das wird natürlich in Georgien auch überhaupt nicht akzeptiert. Und auch die Familie hat nicht zu ihr gestanden. Und erst nach dem Tod ihrer Schwester kümmert sie sich wieder um sie. Und sie hört dann irgendwie nur, die Nichte sei nach Istanbul gegangen. Und dann schließt sich auch noch ein ja junger Erwachsener ihr an. Aichi heißt der. Und die beiden ziehen dann wie so eine Art Roadmovie erstmal bis nach Istanbul, hören wir mal kurz atmosphärisch hinein.
Bak bunlar birini arıyorlar. Lubunya galiba. Tekla adı Tekla.
Leyamaz. Orası o dişten şey Tekla.
Oh, avukat Evrim gelecek bizi paperonlardan kurtaracak.
Are you sure she wants to be found?
Ja, wir haben es hier gerade so ein bisschen gehört. Die Frau, die wir gerade auf Englisch gehört haben, das ist Evrim, das ist eine Transfrau, die in Istanbul auch wiederum Transfrauen begleitet, so ein bisschen juristisch vertritt, die auch selber Schwierigkeiten mit der Polizei hat. Sie kommt zum Beispiel einmal in einer Polizeistation an, dann sagen sie, ach, sollen wir dich mal wieder einbuchten? Und dann sagt sie, nee, ich bin mittlerweile Anwältin geworden. Also da sieht man eben schon, dass das Leben da auch nicht so leicht ist. Aber was der Film gut macht, finde ich, ist, wenn er da in Istanbul ist und einfach in diese Viertel reingeht, wenn er fast so einen dokumentarischen Charakter hat. Die Geschichte als solche eben von dieser Lehrerin, die da mit diesem jungen Mann hingeht, die ist sehr durchtelefoniert, die ist voller Klischees und auch diese Art, wie Batumi gezeigt wird am Anfang, entspricht eigentlich nicht der Realität. Da, finde ich, verfällt man so in postsowjetische Klischees, um zu zeigen, da ist das Elend und deswegen muss da jeder raus.
Livan Akin hat als Regisseur ja schon mal einen Überraschungserfolg gelandet mit seinem Film Als wir tanzten. Das war auch ein Film über Homophobie in Georgien. Du hast es schon angedeutet, der Neue trifft anscheinend die Lebenswirklichkeit nicht so ganz. Dabei klingt es so dokumentarisch angelegt. Also zumindest gibt es Darsteller, die sich selbst spielen.
Genau, und wenn die da sind, zum Beispiel auch eben die Darstellerin von Evrim, dann hat der für mich funktioniert. Es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Szene, da sind sie auf einer Fähre in Istanbul und dann plötzlich wechselt die Kamera, geht weg von diesen ersten beiden Hauptprotagonisten und wechselt auf Evrim und dann sind wir plötzlich in einem anderen Film und so läuft diese ganze Geschichte parallel nebeneinander, bis die sich dann irgendwann verzahnen. Wie gesagt, der Film hat auf mich so ein, einerseits haben mich gewisse Klischees geärgert, das kann einfach nicht sein, dass da so wunderschöne obdachlose Kinderchen rumlaufen wie in diesem Film und man merkt dann schon auch, dass das ein Film gemacht ist, der ist wohl eher für ein westliches Publikum und für westliche Festivaldirektorinnen und Direktoren gemacht, als unbedingt für Georgier oder Türken und das hat dann für mich immer so ein bisschen so ein Geschmäckler. Wenn man so das Gefühl hat, da wird ein Film, da wird eine große Koproduktion hier zum Beispiel Schweden, Dänemark, Frankreich, Türkei und Georgien gedreht, um all diese Fördergelder zusammenzukriegen. Aber ob das nun ein Film ist, der außer jetzt einem intellektuellen westlichen Publikum wirklich Leute interessiert, sei mal dahingestellt. Und dann merkt man, glaube ich, schon auch, dass Livan Akin zwar georgischstämmig ist, aber in Schweden aufgewachsen und natürlich auch so ein bisschen diesen korrekten westlichen Blick da mit einbringt. Trotzdem ist es ein Film, der was Positives ausstrahlt, der sich jetzt also nicht darin suhlt, wie fürchterlich es da allen geht, der auch was von der Solidarität erzählt unter all diesen Leuten da in Istanbul und auch dieser transqueeren Community. Also das ist auch ein Film, der bis zum gewissen Punkt auch durchaus Spaß macht. Man darf ihn bloß nicht zu viel hinterfragen.
Crossing, der neue Film von Livan Akin, ab morgen in den Kinos. Der deutsch-türkische Regisseur Thomas Aslan begibt sich mit Verbrannte Erde ins Gangstermilieu. Eigentlich ja so eine ganz klassische Geschichte. Vier Kleinkriminelle stehlen ein wertvolles Gemälde, werden vom Auftraggeber dann aber nicht bezahlt.
Ich hätte da vielleicht was für dich. Was Klassisches, geht um Gemälde, Job für vier Personen.
Der Auftraggeber.
Ein Sammler, mit ihm habt ihr keinen Kontakt. 1,4 Millionen.
Wenn interessiert.
Okay, die 1,4 Millionen scheinen also erstmal nicht zu fließen. Was ich dann irgendwie auch wieder einen lustigen Zufall fand, dass es sich in dem Fall um ein Gemälde von Caspar David Friedrich handelt, ausgerechnet im Jubiläumsjahr, als sei es dann doch kein Zufall gewesen. Aber ja, solche Geschichten gab es ja eigentlich schon häufig im Film. Was ist denn das Besondere an diesem Film jetzt hier, Verbrannte Erde?
Es ist ein Film, in dem die Form sehr viel wichtiger ist letztendlich als der Inhalt, weil diese Geschichte kann man auf so einer Ebene sehen und dann sieht man eben auch gute Darsteller wie Michel Maticevic oder Alexander Fehling. Bis zum gewissen Punkt folgt man denen, nimmt das einfach so mit. Berlin wird eigentlich nur gezeigt in irgendwelchen Warenhäusern, Parkhäusern, auf irgendwelchen Dächern. Der könnte irgendwo spielen, auch in NRW oder sonst wo. Hat also gar keine wirkliche Verortung. Und er ist auch nicht in irgendeiner Weise sozialpolitisch oder realistisch, sondern es ist ein intellektueller Genrefilm, der eigentlich ein Gangsterfilm, ein Krimi sein will, aber es so entschleunigt macht, auch so reduziert in seiner Sprache. Die reden kaum miteinander, die haben auch kaum Emotionen. Es glänzt auch wieder durch eine absolute Humorlosigkeit. Also das, was leider das intellektuelle deutsche Kino, finde ich, immer so ausmacht, wenn man Genre machen will, aber es irgendwie nicht kann. Und auch da blieb bei mir so ein sehr zwiespältiger Eindruck. Man kann das gucken und man kann da auch einen gewissen Spaß dran haben, aber es stimmt einfach nichts. Und es sind Klischeefiguren, es sind Abziehbilder. Und ich gucke dann lieber einen Film, wo alles ein bisschen lebendiger ist, wo die Leute vielleicht auch ein bisschen Spaß am Leben haben. Weil warum die kleinen Gangster sind, wo die herkommen und wo die hingehen, all das spielt letztendlich gar keine Rolle.
Unser Filmkritiker Jörg Taschmann über Verbrannte Erde von Thomas Aslan und Crossing von Levan Akin. Beides Empfehlungen mit Einschränkung, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und beide sind ab morgen in den Kinos zu sehen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Bettina Ritter.
Die Serie Shogun über die Machtkämpfe im feudalen Japan des 17. Jahrhunderts ist 25 Mal für den Emmy nominiert. In Los Angeles wurden die Nominierungen für den US-Fernsehpreis bekannt gegeben. In der Kategorie Beste Serie Drama tritt Shogun gegen die letzte Staffel von The Crown über die britische Königsfamilie an. Außerdem sind in der Kategorie Mr. und Mrs. Smith und die Science-Fiction-Serie Three Body Problem nominiert. Als beste Comedy-Serie ist unter anderem The Bear mit 23 Nominierungen dabei. Außerdem Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building und Curb Your Enthusiasm. Die 76. Verleihung des US-Fernsehpreises findet am 15. September in Los Angeles statt. Eigentlich wurden die Bayreuther Festspiele 1876 von Richard Wagner ins Leben gerufen, damit sein Werk einen eigenen Aufführungsort bekommt. Der Komponist wollte seine Opern ohne Kompromisse an den Theaterbetrieb als Gesamtkunstwerk auf die Bühne bringen. Mit dieser Tradition will Kulturstaatsministerin Claudia Roth nun brechen. Sie sagte der Mediengruppe Bayern, dass bei den Festspielen auch andere Komponisten gespielt werden sollten. Konkret schwebe ihr etwa Engelbert Humperdings Hänsel und Gretel vor, eine Oper aus der Wagner-Tradition. Damit sollten die Festspiele vielfältiger, bunter und jünger werden, so die Grünen-Politikerin. In Europa gelten sie als Kunstobjekte. In Nigeria waren die Benin-Bronzen allerdings einst Gegenstände für religiöse Zeremonien. Zwei weitere sind nun zurück an ihrem Ursprungsort. Der Königspalast in Benin City hat zwei geraubte Bronzen zurückerhalten. Vertreter des Stanley Museum of Art in Iowa übergaben sie dem Ober von Benin. Das berichtete der Sender Radio France International. Der Ober ist der traditionelle Herrscher von Benin City. Demnach handelt es sich bei den Artefakten um eine Messingplatte und eine aus Holz und Eisen gefertigte Skulptur, die eine Henne darstellt. Die Benin-Bronzen sind unter anderem Masken, Tafeln und Skulpturen. Sie wurden ab dem 16. Jahrhundert im einstigen Königreich Benin, das im heutigen Nigeria liegt, gefertigt. Soldaten der britischen Kolonialtruppe und Kaufleute raubten im Jahr 1897 zwischen 3.000 und 5.000 dieser Exponate und verkauften sie später an europäische Museen und Sammler. Dass eine Schweizer Wirtstochter eine der wichtigsten europäischen Jazzpianistinnen werden sollte, war Mitte des letzten Jahrhunderts eigentlich noch undenkbar. Irene Schweizer hat es trotzdem geschafft. Jetzt ist sie im Alter von 83 Jahren in Zürich gestorben. Seit Mitte der 60er Jahre hatte sie ihren Stil entwickelt und galt als Mitbegründerin des europäischen Free Jazz. Sie war eine Imitationskünstlerin, die kaum Noten lesen konnte, viel improvisierte, selbst komponierte und in ihrer Musik Jazzstandards und südafrikanische Folklore verwendete. Mit ihrem Erfolg war sie ein Vorbild für viele Frauen in der Jazzszene. Außerdem gründete Irene Schweizer das Züricher Taktlos-Festival und das Plattenlabel Intakt Records mit.
Taylor Swift seit März 2023 auf Tournee. Über ihre Eras-Tour wurde schon sehr viel berichtet und es gibt ja auch einen Konzertfilm wie alles bei Taylor Swift, ein Superlativ, der erfolgreichste Konzertfilm überhaupt für alle, die keine Tickets ergattern oder sich das auch schlicht nicht leisten konnten. Seit heute Nachmittag ist dieser Superstar Taylor Swift auf deutschem Boden und stand am Abend in Gelsenkirchen vor 60.000 Fans auf der Bühne und das ist natürlich ein Riesenhype. Gelsenkirchen hat sich vorübergehend ja auch umbenannt in Swiftkirchen. Meine Kollegin Ina Plotroch hat es ins Stadion geschafft und auch wieder hinaus. Ina, die Eindrücke vom Konzert, die sind noch ganz frisch. Wie war es denn?
Ja, ich bin total geflasht immer noch davon, wie laut diese Fans sind. Ich habe noch nie so lauten Jubel gehört. Das war wirklich, man sagt das immer ohrenbetäubend, das war wirklich ohrenbetäubend. Sonst macht man sich die Oropax in die Ohren, weil das Konzert so laut ist. Das war hier nicht so. Die Fans waren so laut. Das hat mich völlig umgehauen, wirklich am allermeisten. Und dann anderer Eindruck, ich habe noch nie so viel Wasser auf einem Konzert gesehen. Also es wurde so viel Wasser ausgeschenkt, gratis an alle Fans. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Gleichzeitig die Bierschlangen, die gab es auch nicht. Also ein sehr vernünftiges Publikum, was auch einfach sehr lange durchgehalten hat, weil Taylor Swift hat wirklich 3 Stunden, 20 Minuten gespielt, also wirklich eine Wahnsinnsshow, auch hier superlativ, wobei ich sagen muss, superlativ würde ich bei ihr, was so die Show angeht, immer ein bisschen zurücknehmen, weil das ist dann eher so, sag ich mal, normal. Beyoncé haut da immer noch mal so eine Schippe mehr drauf.
Wir hatten hier im Programm ja auch ein Interview mit der Kulturwissenschaftlerin Svenja Reiner, die sagte, ein Beyoncé-Konzert ist wie in die Kirche zu gehen und ein Taylor Swift-Konzert, das ist wie bei der Hochzeit der besten Freundin dabei zu sein. Würdest du das bestätigen? So, jetzt ist die Verbindung leider nicht mehr zu verstehen. Nochmal die Frage, Ina Plotroch, dieses Konzert ist verglichen worden von der Kulturwissenschaftlerin Svenja Reiner mit der Hochzeit bei der besten Freundin. Kannst du das bestätigen?
Total, total. Ich musste beim Konzert dran denken, Beyoncé, die hat so was Empowerndes. Die ist so, die pusht so die Fans. Und bei Taylor, ich hatte jetzt den Eindruck, das ist alles so was Umarmendes. Die Fans sind auch so wahnsinnig nett. Alles war so ganz nett. Und diese Show, also Taylor umarmt ihre Fans, auch dieses, selbst so das Bühnenbild. Und die Fans haben alle so ein Lichtarmbändchen bekommen, was dann natürlich ferngesteuert ist und was dann auch dafür sorgt, dass die Fans so Teil dieser Show sind. Und das ist dadurch alles wirklich so, diese Community, diese Swifties, die sind so eins mit Taylor. Dadurch hat das so ein Fest von Freunden fast.
Ja, ich bin etwas irritiert und auch belustigt über Begriffe wie nett und vernünftig. Wasser statt Bier ist vielleicht ja auch ein Zeichen der Zeit, keine Ahnung. Sie ist diese Taylor Swift ja auch eine perfekte Projektionsfläche, so eine perfekte Identifikationsfigur. Leistet sie sich denn auch irgendwelche Extreme jenseits von Nettigkeit, außer eben Hochleistung, Ausdauer? Die ganze Welttournee ist ja auch so etwas wie ein Dauermarathon. Also irgendwelche extreme, ungewöhnliche Ereignisse an diesem Abend.
Nein, nein, das ist alles fest durchgeplant. Das ist, wenn man den Konzertfilm geschaut hat, gibt es natürlich Abweichungen alleine dadurch, dass sie das neue Album hat und davon Songs gespielt oder hat. Aber
so, jetzt ist die Verbindung wieder weg. Es sind wahrscheinlich einige der 60.000 Fans eben vor dem Stadion in Gelsenkirchen am Telefonieren. Ja, bitteschön.
Düster ist da nichts und selbst die Ansätze von was Düsterem oder was Verwegenem sind dann doch wieder driften in dieses Vernünftige und in dieses, ach, ich habe euch doch eigentlich ganz lieb und es waren auch ja einfach viele Kinder da. Also das hat nichts, was man sonst mit Pop irgendwie vielleicht verbindet, im Sinne von, das ist Ausbruch aus einem Alltag, das ist ein Gegenentwurf, das hat was, was irgendwie was anderes darstellt, wo man das Gefühl hat, ich bin hier in einem Machtleben oder sowas. Überhaupt nicht. Das war jetzt auch keine Party in dem Sinne. Es war eine super Stimmung. Es war auch das Konzert war auch super, aber es hat nichts von diesem, wir brechen aus, wir drehen mal durch oder wir sind eben unvernünftig, sondern es ist immer so, ja, mir ging es auch mal schlecht, aber dann habe ich es wieder gemacht. Mhm. Oder ja, ich habe ein bisschen Liebeskummer, aber dann habe ich einfach gelacht. Mhm. Also ein bisschen sehr neoliberal ist das schon alles.
Gerade jetzt, wo die Wahlen in den USA näher rücken, wird über Taylor Swifts politische Haltung viel gesprochen oder ihren möglichen Einfluss gegen die Wiederwahl Trumps. Ist sie politisch? War sie das heute Abend?
Nein, das ist alles also da wurde gar nichts zu gesagt. Also sie hat natürlich mal gesagt so, ich liebe euch oder hallo. Und sie hat auch Dinge zu ihren 11 verschiedenen Alben, die sie da angespielt hat, erzählt. Aber das hat nichts Politisches. Das ist eine totale, ich musste immer dran denken, das ist so eine Alltagsflucht, aber so eine Vernunftsalltagsflucht und so eine nette, als würde man in so ein Kuscheltier irgendwie gepackt werden. Also halt nett. Ich finde wirklich nett trifft das. In all dieser Banalität von diesem Board steckt das da immer drinne. Also das hat nichts Politisches. Alle warten ja eigentlich nur drauf, so wann sagt sie denn jetzt endlich mal bitte, wählt nicht Trump. Sie hat sich da ja schon eigentlich mal so positioniert, aber jetzt bei der anstehenden Wahl noch nicht. Ich meine jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich sowieso nicht. Sie ist jetzt schon ein bisschen in Europa unterwegs, aber das hatte es nicht. Also weder konkret bezogen auf die Wahl in den USA, noch dass man sonst irgendwelche politischen Inhalte da raushört, außer dass sie sich natürlich sehr offen zeigt für die LGBTIQ-Szene. Ja, aber es hat auch keine versteckten Botschaften da. Ja.
Aber eine Sache muss ich jetzt schon noch fragen. 3,5 Stunden Nettigkeit, wird es da vielleicht nicht auch ein bisschen langweilig?
Ja, aber trotzdem eine gute Show, das muss man sagen. Okay. Die ist gut abwechslungsreich. Sie hat diese auch total ruhigen Songs, akustischen Songs. So, die Songs sind super, man kann da auch gar nichts gegen sagen. Die sind toll geschrieben. Das ist auch einfach ein Wahnsinn mit anzuschauen, wie die Fans vor allem bei den eigentlich vermeintlich unbekannteren Songs, bei den akustischen Songs dann auch wieder so laut mitsingen. Und ich finde, das hatte dann schon was. Also das geht dann auch über 3,5 Stunden, die gehen dann doch schnell vorbei.
The Eras Tour morgen und übermorgen gibt's nochmal Taylor Swift Konzerte in Gelsenkirchen. Weitere Konzerte dann in Hamburg und München. Ina Plottroch, vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Von Taylor Swift geht es zu einem anderen wichtigen Sommerereignis. Nicht ganz so groß, aber schon ziemlich groß, die Bregenzer Festspiele. Da wird eher geklotzt als gekleckert. Da gibt es eine spektakuläre Seebühne und auf der wurde heute Abend zur Eröffnung der Freischütz von Karl Maria von Weber aufgeführt. Inbegriff der deutschen romantischen Oper und ein wahrer Hit, aber in Bregenz zum ersten Mal inszeniert. Regie führte Philipp Stölzel und er lässt es dort auf der Seebühne mitten im Sommer Winter werden.
Da haben wir uns ausgedacht, so ein ziemlich unfreundliches Dorf, was von einer Flutkatastrophe heimgesucht worden ist. Also die ist so halb überschwemmt. Da stehen eben diese toten Bäume in so einer Art Sumpf. Auch schon die Bäume sind sehr gruselig, wie so eine Art der Tentakel da aus dem Schlammwasser kommen. Und es wird Winter werden.
Wie sich das anfühlt, so eine winterliche Inszenierung im Freien in einer lauen Sommernacht, das kann uns jetzt Franziska Stürz berichten. Diese Oper spielt eigentlich ja auch im Wald. Franziska, war das eine körperlich spürbare Irritation?
Ja, definitiv. Also ich sitze immer noch hier und schaue auf dieses Bühnenbild. Das ist wirklich außergewöhnlich, aber es ist auch außergewöhnlich anders als alles, was man vorher irgendwie mit dem Freischütz in Verbindung gebracht hat. Es ist wirklich Winter und die Bäume haben kein einziges Blatt und von Wald ist da nicht mehr viel zu sehen.
Ja, was macht das mit dieser Oper?
Es krempelt sie um, es ist eine neue Sicht, es ist auch so ein bisschen so, dass Stölzl dieses Stück irgendwie nicht ganz ernst nimmt, das muss ich schon mal sagen. Es gibt also einfach diesen Teufel, der da vorher schon auftritt und eine ganz, ganz große Rolle spielt. Moritz von Treuenfels spielt den Samuel, einen Schauspieler, der hier ganz viel Text auch hat, der sogar teilweise mitsingt, der wie eine Moritat diese ganze Geschichte nochmal neu erzählt. Es beginnt schon gleich damit, dass Max aufgehängt wird, Agathe ist schon tot, kommt ins Grab und dann wird die ganze Geschichte nochmal neu aufgerollt. Und dann gibt es ja auch immer am Schluss nochmal diese Frage, wie wird diese dieses Ende, diese Wendung, diese positive Wendung eigentlich gelöst. Und auch da haben wir wieder diese Klammer. Und da sind einige Stellen auch mitten im Stück, wo man sagen muss, da nimmt das einfach nicht ernst. Da wird dann das Entchen in eine Tanzgruppe, eine Wasserballettgruppe eingebettet. Und ehrlich gesagt wird da auch eine Arie ganz gestrichen. Also da sind schon massive Eingriffe in das Stück gemacht worden.
Ja, und tut das der Oper gut oder dieser Inszenierung?
Uff, also es tut dem Erlebnis hier am Abend insofern gut, dass die Leute viel lachen, was beim Freischütz ungewöhnlich ist, oder an Stellen lachen. Also die Unterhaltung ist groß, der Unterhaltungswert, das Spektakel ist groß. Es, der Oper tut es gar nicht gut. Also es hat mit der Oper dann in dem Sinne nichts zu tun. Das ist einfach ein Stölzel-Spektakel für Bregenz hier. Sag ich jetzt, die ich die Oper sehr gut kenne. Das hat mir ein bisschen körperlich wehgetan tatsächlich, was da passiert ist.
Der Höhepunkt ist ja die Szene in der Wolfsschlucht. Bleibt es dabei denn auch in der Stölzel-Inszenierung bei dem, was da passiert?
Oh ja, also da wird nochmal richtig in die Vollen gegriffen. Da sind wir mitten in Harry Potter oder meinetwegen auch Piraten der Karibik, denn das Wasser ist ja da und da schwimmen dann lauter Tote, Untote herum und es reiten skelettige Pferde und so weiter. Also es ist ein Riesenspektakel. Es wird geleuchtet, es wird geraucht, gequalmt. Es ist schon irgendwo groß. Ja, da wird auch mit viel Soundeffekten noch gearbeitet, die es donnert und Vögel kreischen und so weiter. Es ist groß. Das ist Gruselkino für diejenigen, die da so drauf abfahren, ja? Ja,
wir hören vielleicht mal in einen Ausschnitt rein.
Ja, Musik gibt es natürlich auch.
Ja, und so eine Oper, die misst sich natürlich ja auch immer an der musikalischen Qualität. Was haben wir denn hier gehört? Was hast du an diesem Abend Gutes gehört?
Ja, toll, also tolle Sänger. Da ist vor allen Dingen Nicola Hillebrand als Agathe zu nennen und auch Mauro Peter als Max und also der eben gehörte Chor. Das sind die Prager Philharmonische Chor und die Wiener Symphoniker unter Enrique Mazzola haben toll musiziert. Da sind wunderschöne Momente musikalisch dabei. Es ist aber so, dass der Chor eben nicht auf der Bühne singt. Er singt aus dem Off. Es wird halt viel gespielt und mehr Stuntmen und Action auf der Bühne geboten als eben von der musikalischen Seite. Und wie gesagt, das Entchen ist auch total umgedeutet. Da wird eine lesbische Liebesbeziehung erzählt. Agathe ist eigentlich schwanger. Da sind also einfach in der Geschichte dolle, dolle Veränderungen drin. Die lassen staunen, die lassen zwar irgendwie die Geschichte neu denken, aber ja, in der Musik, wenn dann der Samuel auf einmal in Agathes Arie mit reinsingt und der ganze Nero, der Kettenhund, gestrichen wird von Entchen, dann sind das massive Eingriffe in die Oper, wo man sagen muss, ist eigentlich nicht nötig, denn das ist von der Musik her so stark, das hätte man auch so lassen können mit einem tollen Bühnenbild. Aber er hat ein bisschen noch mehr draufgehauen und jetzt ist der Freischütz für mich ein bisschen plattgeklopft.
Okay, das braucht man dann vielleicht erstmal nicht mehr. Zumindest hört sich das als Fazit gemischt an, was ich da höre von dieser Eröffnung der Bregenzer Festspiele.
Ein tolles Spektakel, viel zu sehen, viel zu staunen, tolle, nie gehabte Effekte und dennoch keine neue Lösung für den Freischütz, auch im Hinblick auf das Ende, das dann eben total verkitscht wird, wo dann der liebe Gott höchstpersönlich erscheint, der Eremit, den es gar nicht gibt. Wenn man die Oper so ernst nimmt, dann hat man jetzt hier keine sensationelle neue Deutung erfahren, sondern eben großes Spektakel, das Unterhaltungswert bietet.
Franziska Stürz über die Eröffnung der Bregenzer Festspiele mit einem ganz, ganz anderen Freischütz von Karl Maria von Weber. Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von morgen gelesen.
Ein Mensch kann seine Aufgaben nicht mehr erfüllen. Er will es nicht wahrhaben, schreibt Peter Kümmel in der Zeit unter der Überschrift Endspiel. Ein Stück wie von Samuel Beckett. Aber wen sehen wir in der Hauptrolle? Wirklich nur Joe Biden oder auch uns selbst? Eine rhetorische Frage wird beim Lesen von Kümmels Text schnell klar. Wir haben die Kontrolle verloren, nun muss verhindert werden, dass die anderen es merken. Wir hoffen zumindest, da gäbe es noch etwas zu verhindern, schreibt Peter Kümmel weiter. Man fühlt sich, wenn man dem Präsidenten zusieht, beschämt und ertappt. Auch man selbst hängt ja zu lange beratungstaub und Plan B los an Ämtern, Trotten, Abläufen, die man eigentlich nicht mehr durchsteht. Man möchte von beiden nicht die eigene Blindheit vorgeführt bekommen. Von unser aller Endspiel bis zum Tod ist es nicht weit. Vermutlich hat Donald Trump der Zufall, seine Kopfbewegung kurz vor dem Schuss, vom Tod gerettet. Mit Blick auf das gescheiterte Attentat postete der Satiriker Sebastian Hotz unter seinem Künstlernamen El Hotzo: Was haben der letzte Bus und Donald Trump gemein? Leider knapp verpasst, war seine Antwort, die ihm seine RBB-Radiosendung kostete und viel Empörung einbrachte. Die Konsequenzen für den Satiriker und die Kritik an seinen Äußerungen hält Jessica Ramczyk für valide, wie sie in der Taz schreibt. Allerdings wundert sie sich darüber, wer da genau Hotz kritisiert. Ironisch und rhetorisch zugleich fragt sie: Ist ausgerechnet Berufshumanist, Frauenförderer und Wächter differenzierten Diskurses Julian Reichelt der beste Mann, wenn es darum geht, deutsche Medienethik zu wahren? Und dann ist da noch Elon Musk, der sich ebenfalls in die Debatte eingeschaltet hat mit der Frage: Jemand, der Donald Trump und mir den Tod wünscht, wird von der deutschen Regierung bezahlt? Jessica Ramczyk weist darauf hin, dass Musk nicht verstanden hat, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade regierungsunabhängig finanziert wird. Der eigentliche Punkt ist dabei ein anderer. Musk, der sonst uneingeschränkte Meinungsfreiheit fordert und so auf X rechte Hetze ermöglicht, widerspricht seinen eigenen Prinzipien, wenn er die Äußerungen von El Hotzo angeht. Meinungsfreiheit, theoretisch, titelt Adrian Kreie deshalb in der Süddeutschen Zeitung. Anders gesagt, uneingeschränkte Meinungsfreiheit nur dann, wenn Musk die Meinung teilt. Die Razzia bei Jürgen Elsässer, dem Herausgeber der Zeitschrift Kompakt, habe Musk, so Adrian Kreie, mit folgenden Worten kommentiert: Die Meinungsfreiheit mit einem Kampfstiefel unterdrücken ist das, was diese Regierung tut. Dass das Bundesinnenministerium die Zeitschrift nun verboten hat, kritisieren allerdings auch Verfassungsrechtler. Die Frage sei unter anderem, ob das Magazin überhaupt Strafbares veröffentlicht habe. Das Verbot der gesamten Zeitschrift Kompakt sei ein massiver Eingriff in die Freiheit der Presse, zitiert Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen den Verfassungsrechtler Christoph Degenhardt. Beschränkungen der Pressefreiheit sind zulässig, wenn strafbare Inhalte verbreitet werden, können aber auch dann meines Erachtens nur die jeweilige Ausgabe betreffen und kein Totalverbot rechtfertigen. 4,5 Jahre jünger als der Jurist Degenhardt ist Angela Merkel. Anlässlich ihres 70. Geburtstags schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt: Man konnte wählen, was man wollte. Am Ende regierte immer nur Merkel. Deshalb hat nicht nur Jens Spahn den Eindruck, Merkel sei eigentlich mehr oder weniger an allem schuld. Wieso hat sie denn die Versailler Verträge unterschrieben? Warum hat sie den Zweiten Weltkrieg angefangen und dann auch noch verloren?
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.